50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Ich wünsche dir einen schönen guten Abend.
Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von The Whiskast.
Diesmal holländischer Whisky.
Diesmal, nein, ich kein holländischer Whisky. Nein, ich hatte nur gerade so einen kleinen Aussetzer. Kleiner Aussetzer, wir kommen zurück dahin, wo wir hingehören, nämlich nach Rommerskirchen.
Rommerskirchen. Und wo hat der ganze Spaß hier mit uns angefangen? In Irland. Wie schön, genau, dass wir in Rommerskirchen über Irland sprechen.
Du irrst dich relativ häufig, deswegen ist das Irland genau das Richtige für dich.
Wir haben ja gefühlt schon alle irischen Destillerien durch. Nein, Quatsch, das ist übertrieben. Aber eine legendäre, ganz große und verflucht alte fehlt uns noch.
Gefühlt haben wir schon alles gefühlt, aber eins noch nicht. Mhm. Nämlich diese Destillerie, die wir heute vor uns haben. Mal wieder freue ich mich, das habe ich glaube ich schon öfter gesagt, wenn es nicht so eine kleine heimische oder auch weit entfernte Destillerie ist, sondern mal wieder was richtig Bekanntes, weil wir haben viele kleine Destillerien in letzter Zeit gehabt. Das ist cool, das macht Spaß, aber jetzt mal wieder so was Altes, Traditionelles, Großes zu haben und ich glaube, viel traditioneller und größer geht es fast nicht als mit der, man könnte sich drüber streiten, aber selbsternannten ältesten irischen Distillerie, die es gibt und ich glaube sogar, sie behaupten mehr oder weniger, sie sind die älteste irische Single Malt Distillerie, die jemals lizenziert wurde.
Mhm. Ganz genau, das ist es. Alle Insider, alle Kenner wissen, wir sprechen jetzt von der Old Bushmills Distillerie. Passenderweise im Örtchen Bushmills im Norden von Nordirland, also Nordirland. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was soll dieses Gelaber von Älteste, Nicht-Älteste, Lizenzierte, Nicht-Lizenzierte, auf jeder dieser 5,1 Flaschen, die hier vor uns stehen, prangert uns eine massiv alte Zahl entgegen, nämlich 1608. Und das ist nun mal wirklich verdammt lang her.
Und schon da scheiden sich die Geister. Ja. Wie es immer so ist. Das erste Komische ist, du hast es gerade ja schon gesagt, die sind im Norden von Nordirland. Mhm. Da ist ja das erste Mal schon, denn wir waren in Irland und irischer Whisky. Formell gehört Nordirland ja zu UK.
Das ist richtig.
Da wollen wir jetzt gar nicht groß mit anfangen. Wir wollen hier nicht politisch werden.
Nicht schon wieder.
Aber Irland ist halt da doch auch nicht ganz Irland, sondern Irland mit den Grün, Weiß und Orange ist Irland und Nordirland gehört zum United Kingdom, ist also formell wirklich das Vereinigte Königreich. Gibt es eine Vergangenheit mit Eroberung hier und Eroberung da und Terroristengruppen und Streit zwischen Protestanten und Katholiken? Auf jeden Fall ist es jetzt einfach so. Wir nehmen das mal so hin. Jetzt hier. Ansonsten ist diese Folge 28 Stunden lang, glaube ich.
Ja, ich glaube, wir widmen uns eher so, wie wird klassisch destilliert und wie wird nicht destilliert. Und hier befinden wir uns im klassisch dreifach gebrannten Potstill-Verfahren und somit ist das für mich einfach mal Irland.
Ich glaube, wir widmen uns eher dem Whisky. Das ist eher das Thema.
Können wir besser als Politik.
Es ist auf jeden Fall UK. Es ist Nordirland, der Norden von Nordirland. Dort ist eine Distillerie entstanden vor langer, langer Zeit und sie schimpfen sich halt die älteste Distillerie, um das vielleicht mal vorwegzunehmen. Man hat ewig schon dort Whisky gebrannt. Mhm. Es gibt eine Legende, eine Geschichte, die besagt, dass 1276 vor einer Schlacht, die Engländer haben immer wieder gegen die Irländer gekämpft, deswegen ist es ja auch so gekommen, das war damals schon so, hat Sir Robert Savage of Arles seine Truppen mit etwas gestärkt, nämlich einer Flüssigkeit und er sagt, meine Truppen bekommen a mighty drop of aqua vitae. Das heißt, schon 1276 sagt man nach, dass dort in Nordirland die Truppen mit Whisky versorgt wurden.
Krass, das ist doch 200 Jahre vor Lindoris.
Das ist ultimativ lang her.
Krass.
Ja. Es ist halt eine Geschichte, aber es ist ganz schön, dass es die Geschichte gibt. Vor langer, langer Zeit wurde dort schon schwarz destilliert und viele Schmuggler waren unterwegs und dieses Datum 1608 kann man auch durchaus als umstritten sehen. Es steht aber natürlich auch auf der Website, sonst würde es nicht auf den Flaschen aufgedruckt sein, beziehungsweise eingelassen sein auf den Bushmills-Flaschen.
Ja,
1608 gab es die Lizenz für Thomas Phillips für eine Whisky-Distillerie. Offiziell, bevor wir da weitergehen, kann man sagen, wurde die Old Bushmills Distillery, in der die meisten dieser Destillate hergestellt wurden, 1784 von Hugh Anderson gegründet, also deutlich später.
Ja.
Aber die erste Lizenz soll 1608 erteilt worden sein. Und auch schon vor 1784, als offiziell diese Distillerie gebaut, gegründet und eröffnet wurde, gab es schon Hinweise darauf, dass ganz, ganz viel dort schwarz gebrannt und geschmuggelt wurde. Von daher kann das durchaus hinkommen und Bushmills sagt, wir bringen uns damit in Verbindung. Und von eben diesen Bushmills stehen hier 5 Flaschen und dieses Mal, das ist gar nicht mehr so oft in letzter Zeit gewesen, weil wir so viele coole spezielle Sachen haben, dass 5 große 0,7 Liter Flaschen hier stehen. Das heißt wirklich unser Zeug in großen Flaschen.
Ja.
Das ist ganz geil.
Ich hoffe, der Tisch hält das aus. Der ist das ja gar nicht mehr gewohnt, so viele große Pullen hier stehen zu haben.
Ja, solange du dich nicht draufsetzt, wird er das schon tragen. Das passt.
Sehr gut. Ich habe auch sonst noch eine kleine Idee. Wenn wir aus allen von diesen 5 Flaschen so ein bisschen was rausnehmen, dann ist ja das Gesamtgewicht ein bisschen geringer. Deswegen bin ich jetzt einfach mal so frech und mache die erste Pulle auf.
Lass mal ein bisschen Luft rein.
Tun wir.
Gar nicht so blubberig.
Nö, da blubbert fast nichts. Sehr, sehr schön.
Was haben wir denn da?
Wir haben ein Blend aus dem Hause Burchard. Warum? Ich hatte 2 Flaschen der gleichen Sorte.
Quasi ein Burchmilz.
Oh, scheiße. Oh, jetzt muss ich mich echt zusammenreißen.
Komm, erzähl, was du zu erzählen hast. Sag es uns.
Ich hatte 2 angebrochene Flaschen desselben Destillates und ich wollte nicht 2 Pullen in meinem eh schon proper vollen Schrank stehen haben. Deswegen habe ich sie kurzerhand verblendet und daraus ein Burchmill Black Bush Mills gemacht.
Gott.
Ja.
Sag doch bitte einfach, wie es ist.
Es ist ein
Mach Black es Bush. Nicht noch schlimmer.
Es ist ein Black Bush.
Es ist ein Black Bush.
Ja, ja. Ein toller Einstieger, Steiger-Whisky in unseren grandiosen, famosen Bushmills-Abend.
Exakt, so ist es. Bushmills, wir sind heute breit aufgestellt, steigen ein mit Blends. Und das ist auch wieder so eine fantastische Bandbreite, die diese Distillerie bietet. So alt und so legendär und so traditionsbehaftet, wie sie auch sind. Sie haben alles mögliche im Portfolio, auch Blends. Und wir steigen ein mit einem Blend, nämlich dem Black Bush. Den kennen wir beide schon länger, den kennen die Frauen schon länger, den mögen wir alle recht gern. Anführungszeichen, obwohl es ein Blend ist, der relativ günstig ist, weil wovon sprechen wir hier? Wir sprechen von dem standardigsten Standard, den man eigentlich so haben kann. Wir sprechen von 0,7 Liter in der Flasche bei 40% für ungefähr 20 Euro, ein geblendeter Whisky und
er ist
gefiltert und gefärbt.
Ganz genau.
Also er ist alles, was man nicht sein soll.
Richtig, also sage ich mal so ein Johnny Walker aus Irland.
Genau, so ist es. Die Flasche sieht ein bisschen schicker aus. Das ist das alte Flaschendesign. Das neue ist ein bisschen moderner. Das sieht ein bisschen aus wie so eine langgezogene, hohe Schmuckschatulle mit einem schönen, hölzernen Korken drauf. Also oben Holz, unten Korken. Mhm. Die alten Flaschen sind ein bisschen standardmäßiger, ein leicht nach oben aufgehender Zylinder mit einer schön eingelassenen Gravur an der Seite und unten. Das ist noch eine von den älteren Flaschen, die genau so aussieht. Er sieht aber nicht schlecht aus. Na klar, er ist gefärbt, hat aber eine schöne dunkelgoldene Farbe.
Ja, ganz genau. Das etwas heller, aber wirklich eine schöne ansprechende Farbe. Und was ich dem Black Bush auch hoch anrechnen muss, ist, er hat keinen Schraubverschluss, sondern er hat einen Korken. Yes. Und das trotz des geringen Budgets.
Genau. Dazu kann man direkt sagen, die Farbe ist eigentlich auch ganz gut angelehnt, denn er ist zu ungefähr 70% in Sherryfässern vorgereift und in etwa 30% in Ex-Bourbon-Fässern. Und ein Blend ist es deshalb, weil er ca. 75% Single Malt enthält und etwa 25% Grain Whisky.
Ja.
Interessant, kann man direkt vorwegschieben. Seit jeher ist es Tradition in der Bushmills-Distillerie, und das ist ganz wichtig, vor allen Dingen bei den Blends, dass sie ausschließlich Malz-Whiskys, also Malt-Whiskys, produzieren.
Ja.
Sie produzieren keine Grains.
Richtig.
Sie produzieren nur Malt-Whisky.
Ja.
Und wenn sie einen Blend haben,
dann
produzieren sie den Malt-Anteil und der Grain-Anteil kommt aus
Middleton.
Ganz genau so ist es. Den kaufen sie dort zu.
Richtig.
Was heißt kaufen sie zu? In Anführungszeichen.
Ja.
Ist ja im Grunde genommen mal alles eins gewesen.
Erstens, es war mal alles eins. Zweitens arbeiten die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten sehr, 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 sehr eng zusammen, gerade auch in schlechten, kritischen Zeiten. Und deswegen die Bande zwischen Middleton und Bushmills sind extrem eng. Deswegen kann man auch einfach mal den Grain vom Kumpel nehmen und sich der eigenen Maxime treu bleiben, ausschließlich Single Malt zu machen. Also auch kein Roggen, nichts. Es ist wirklich nur gemälzte Gerste.
Wird der Whisky ein bisschen günstiger? Warum auch nicht?
Ja.
Im Geruch kam gerade schon in die Nase, riecht er tatsächlich für das, was wir gerade gesagt haben, sehr vollmundig, oder?
Ich rieche so gerne am Black Bush und ich bin jedes Mal, wenn ich ihn trinke, wieder überrascht, wie gut er ist. Wir hatten den ja auch schon mal in einem Live-Tasting mit Whisky-Einsteigern und das war unser Opener. Und die Leute waren von diesem Opener schon so überrascht und begeistert, dass der teilweise hinten raus bei den Leuten der beste Whisky war. Und das, obwohl er so ein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis hat.
Absolut. Ich kann vollkommen verstehen, dass du so gerne am Busch riechst, denn er ist wahnsinnig fruchtig.
Ist er.
Ja. Er ist wahnsinnig fruchtig. Er riecht auch nach dieser Sherry-Note. Ne? Da merkst du, dass ein überwiegender Anteil wirklich den Sherry-Fasern greift hat.
Ja.
Ich habe da an der Nase sehr, sehr viel Fallobst, frisches Obst, ein bisschen Pfirsich, schon fast in die exotische Note rein. Also wirklich extrem fruchtig und eine ganz leichte Note. Vor allen Dingen, wenn du es weißt, von roter Frucht, von Rosine, was sich halt in diese Richtung Sherry schiebt. Ich rieche nicht so viel Holz oder Getreide, muss ich ehrlicherweise sagen. Das wird dominiert von der Frucht.
Ja, ganz genau. Es ist wirklich sehr fruchtig. Ich habe Apfeltöne da drin, auch Rosine, wie du gesagt hast. Und tatsächlich Malz, Getreide, Fass habe ich nicht. Also wirklich null.
Ich habe auch positiverweise keinen Sprit. Bei 40%, 20 Euro kann das schon mal anders sein. Ich habe keinen Sprit in der Nase. Ich merke wirklich die Fruchtnoten, aber jetzt wenig alkoholische Note, keine Klebernote oder so.
Nee.
Das ist in der Nase durchaus angenehm.
Ist es. Ich würde sagen,
ja,
wir gönnen uns den ersten Whisky des Abends.
Ja, bitte.
Slanche.
Und da ist er wieder, der Einsteiger.
Ja.
Wohl, anders kann man es nicht sagen. Sehr leicht, sehr mild, sehr bekömmlich. Im Geschmack hätte ich auch sofort gesagt, weniger als 40% darf er nicht haben. Deswegen wird er wohl 40% haben. Sehr, sehr leicht, kein langer Abgang, nicht sehr komplex, aber schön fruchtig. Im Geschmack kommt ein bisschen Getreide mit. Das heißt, du merkst so ein bisschen Brand. Der ist sehr einfach, der ist unspektakulär, der ist unaufgeregt, aber durchaus bekömmlich. Es ist kein Whisky, der mich jetzt vom Hocker reißt. Es ist kein Whisky, der mich sonderlich bewegt. Es ist jetzt auch ehrlicherweise nichts. Ja, es steht in meinem Regal, aber nichts, wo ich sage, das musst du kaufen und haben. Das hat man halt irgendwie da, aber für 20 Euro halt, wenn du jetzt sagst, ey, ich habe keinen Bock, viel Geld für den Whisky auszugeben, ist das für 20 Euro ganz okay.
Ist es wirklich. Der hält, was er verspricht. Es ist wirklich ein sehr sanfter, eleganter, völlig simpel gestrickter Einsteiger-Whisky, aber eben Punkt. Mehr auch nicht. Das wäre ja auch verrückt, wenn das irgendwie gehen würde. Auch da, ähnlich wie beim Highland Park 12 vom letzten Mal, überzeugt er mich im Geruch massiv mehr als im Geschmack, aber wie gesagt, das ist ja vollkommen nachvollziehbar.
Ja, ich würde jetzt aber tatsächlich sagen, ich bin mir jetzt im Nachgang nicht sicher, ob mich der Blackbush mehr überzeugt, aber ich habe eine schöne Fruchtnote. Ich schmecke einen sehr, sehr fruchtigen Apfel. Der Pfirsich ist immer noch da. Ich finde sehr viel Pfirsich da wieder. Ein bisschen Getreide und du merkst die Sherry-Note im Abgang. Das ist eine leichte Süße mit dabei. Das ist super angenehm. Also ich kann jetzt nichts Negatives sagen. Wie gesagt, nicht lang, nicht komplex, sehr einfach, sehr mild, aber durchaus in Ordnung. Und vor allen Dingen für einen lockeren Zwanni kein Deck. Guter Whisky für das Geld. Ne? Nicht konkurrenzfähig mit hochwertigen Whiskys, aber für das Geld, cooles Destillat.
Ich glaube, wenn der nur zweimal gebrannt worden wäre, dann wäre der deutlich schärfer und weniger bekömmlich. Da kommt die irische Destillationsart diesem Whisky schon sehr zugute.
Und du sagst es völlig richtig, typische irische Destillerie, die Bushmills destillieren auch ausschließlich dreifach.
Ja.
Triple distilled, alles was sie haben.
Ja.
Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Simpel, aber gut. Kann man durchaus da haben, wenn man mal die Freunde zu Besuch hat, die jetzt sagen, oh, ich habe ja noch nie einen Whisky getrunken, aber ich würde das mal echt gerne probieren. Aber so harter Schnaps, das ist ja gar nichts für mich. Dann ist der Blackbush vielleicht gar nicht so verkehrt.
Mit wem haben die sich denn gezankt um den Titel des ältesten Whiskys? Da gibt es eine andere irische Destillerie. Die Iren waren sehr früh dran und auch wirklich im Schnitt früher als die Schotten. Und da gibt es eine sehr alte Destillerie namens Lox. Und diese Lox-Destillerie, die war auch sehr früh dran, war sehr berühmt, auch sehr, sehr lange. Die hat 200 Jahre gebrannt. Nämlich haben die sich gegründet 1757.
Ja, ein langes Feuer.
Das ist wirklich, das war ein sehr langes Feuer. Das hier, wie so hier, das Olympische. Die haben 200 Jahre gebrannt bis 1957 und dann wurden sie zugemacht. Und dann war für Bushmills natürlich klar, egal ob jetzt erste Lizenz im Postleitzahlgebiet oder Bekanntheitsgrad unserer Schwarzbrenner ohne Lizenz oder Lizenzierung, da waren sie einfach die ältesten noch aktiven. Ja, was haben die Loks gemacht? Nach 50 Jahren Pause haben die sich gesagt, ey, das ist doch eine geile USP. Wir müssen das Teil wieder aufmachen. Und dann haben die 2007 einfach gesagt, ja, dann machen wir das. Und jetzt gibt's Lox wieder. Hast du mal einen Lox Whisky getrunken?
Ich habe noch nie einen Lox Whisky getrunken.
Also das, was ich getrunken habe, lohnt sich auch nicht. Der hat mir wirklich nicht gut geschmeckt.
Echt?
Das war aber auch so ein Non-Age-Statement, ich sag mal so auf Talamadue-Niveau, eher dann zum Mixen vielleicht. Also das, was ich von Lox getrunken habe, hat mich gar nicht abgeholt.
Okay, das ist gut zu hören. Dann kannst du mich vielleicht vor Schlimmerem bewahren.
Mhm.
Jetzt hast du so schön schon über den Wettbewerb, der sich das ebenfalls zuschreibt, erzählt. Wir haben ja gerade schon gesagt, offiziell nach dem 1608 erworbenen Brennrecht vom Thomas Philipp, nicht zu verwechseln mit dem durchaus bekannten Discounter, der tolle Schnäppchen bietet.
Oh, lecker.
Das kommt vom Thomas Philipp. 1784 dann wirklich offiziell die Brennerei geöffnet, gegründet. Die war dann aber auch, wie das hin und wieder üblich ist, hier und da mal geschlossen. Dokumentiert, es kann sein, dass es ein bisschen öfter war, aber dokumentiert sind 1802 und 1822 waren sie mal geschlossen, haben wieder aufgemacht, waren wieder geschlossen.
War 1800, mal kaputt, oder?
Ja, 1860 wurde der ganze Laden dann verkauft an Jane McColgan und Patrick Corrigan aus Belfast. Mhm. Die haben sich diese Brennerei dann zu eigen gemacht, aber nicht allzu lang, und blöderweise hatten sie genau das Pech, dass 1885 die komplette Distillerie Old Bushmills abgebrannt ist.
Ach, die waren das, wo das dann abgefackelt ist. Irgendwas hatte ich im Hinterkopf, dass es komplett kaputt war, aber das ist so spät im 19. Jahrhundert, war das, wusste ich tatsächlich nicht.
1885 sind sie komplett abgebrannt, die ursprünglichen Gebäude waren komplett kaputt, und sie wurden aber sehr, sehr schnell wieder aufgebaut, sodass sie auch sehr, sehr schnell wieder brennen konnten. Was ich sehr interessant finde, das ist ein cooler Keyfact, wer das vielleicht ein bisschen tiefer kennt und das Sortiment von Bushmills kennt, 1890, also kurz danach, hat die Bushmills Distillerie ein Dampfschiff erworben. Das war die SS Bushmills.
Okay.
Und dieses Dampfschiff war dazu da, um aus Irland auch die Seeroute nach Amerika zu bedienen und die USA mit Whisky zu beliefern. Und später ist dieses Dampfschiff sogar Asien angefahren, hat dann Hongkong und Singapur etc. beliefert.
Krass.
Und im Bushmills-Sortiment gibt es heute ja die Steamship Collection.
Ja, das ist richtig.
Rat mal, woher die kommt.
Ah, das war ein Dampfschiff.
Ganz genau. Das ist als Hommage an dieses Dampfschiff, was sie 1890, die SS Bushmills, sich zugelegt haben, um den internationalen Markt zu erschließen. Und das war ein Key Factor, warum diese Distillerie so erfolgreich und so gut und bis heute existent ist.
Das ist echt krass. Ich genieße es immer wieder, mit dir Episoden aufzunehmen, weil ich Dinge dazu lerne, die ich selber nicht weiß, die ich selber nicht recherchiert habe. Voll geil. Jetzt Expertenfrage. Waren das Fässer auf dem Dampfschiff oder waren das schon abgefüllte Flaschen? Weil sonst, wir kennen ja ein paar Destillerien, so Hellinger oder Bregantia, die nochmal ein Dampfschiff nutzen, um das dann nachzureifen. Weißt du, ob das Fass oder Flasche war?
Ich weiß es nicht, aber ich würde zumindest eine halbe Hand, damit ich noch so zwei Finger habe, würde ich ins Feuer legen, dass das Flaschen waren.
Ich schätze nämlich auch, ne, weil die werden sich ja nicht die Mühe gemacht haben, um das vor Ort abzufüllen. Das war ja eigentlich Quatsch.
Ja, das ist es. Und vor allen Dingen hast du dann noch das Reifethema, was ja eigentlich ganz cool ist, aber du veränderst ja den Charakter des Whiskys, und vor allem, wenn du dir überlegst, im 19. Jahrhundert mit einem Dampfschiff über den Ozean in die USA zu fahren, da redest du ja nicht von 5 Tagen Fahrt.
Das dauert ein bisschen länger.
Und du hast ja keine Ahnung, was dann hinten rauskommt.
Ja, vor allen Dingen glaube ich auch nicht, dass die Fassdauben damals so krass dicht waren wie heute, sondern da wird der Angel's Share dann auf einmal vielleicht 95%
Da ist nichts mehr am Fass. Da kommst du an und hast die ganze Fahrt für einen Sack gemacht, weil dann hast du das bisschen, was noch drin war, auf der Fahrt einfach selber verbraucht. Jetzt sind wir am Ende des 19. Jahrhunderts angekommen, und ich bin auch am Ende meiner Geduld angekommen, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja,
wir hatten gerade ein Non-Age-Statement Whisky, von dem wir aber wissen, dass er 8 Jahre alt ist. Und ich würde einfach mal ganz frech jetzt aufdoppeln und als zweiten Whisky direkt den 16er Bushmills rausknallen. Schön.
Schönes, hohles Geräusch.
Ja, warum? Weil schon sehr viel aus der Flasche raus ist. Das ist eine der ältesten Flaschen, die bei mir im Regal stehen, weil die dort schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, haust.
Nicht vom Statement her, sondern einfach, dass du sie schon so lange hast.
Ja.
Also nicht hassen, ne? Aber du besitzt sie schon so lange.
Ja.
Ich hasse diese Flasche schon seit 10 Jahren.
Gluckert auch wenig.
Ja, ja. Du hast die Flasche ja auch.
Oh, schön. Es ist ein ehemaliges, ich glaube, Weihnachtsgeschenk von meiner Frau. Und wir kennen uns ja schon ewig, meine Frau und ich, und schenken uns schon sehr lange Dinge. Und ich kann einfach nicht mehr sagen, zu welchem Weihnachtsfest diese Flasche Bushmills bei mir stand.
Wir schenken uns auch Dinge, solange wir uns kennen.
Ja, das stimmt. Immer wieder. Aus jedem Urlaub, zu Geburtstagen, zu Weihnachten, zu völlig sinnlosen Anlässen.
In der Tat, in der Tat. 16 Jahre alter Bushmills, diesmal ein Single Malt. Ganz wichtig. Ja. Ne? 100% Bushmills Distillery. 100% Single Malt Whisky, was ich nicht verstehe. Da haben wir uns gerade schon in der Vorbesprechung drüber unterhalten. Mhm. Ist 0,7er Flasche, 40%, 70 Euro. Dass ein 16 Jahre alter Whisky 70 Euro kostet, ist gar kein Ding. Ist schon fast günstig. Aber dass man einen 16 Jahre lang gereiften Whisky auf 40% runterdestilliert, verstehe ich nicht ganz. Und dass man ihn dann noch färbt und filtriert, ist für 70 Euro 16 Jahre ehrlicherweise für mich nicht Standard.
Das ist schon krass. Das ist halt das Ding von Bushmills. Auch der 21-Jährige ist 40%, ist gefärbt, ist gefiltert. Das ist halt das Bushmills-Ding. Also wenn es eine Core-Range geben könnte, dann würde die besagen, alle unsere Whiskys sind 40 gefärbt und gefiltert. Ich finde es wirklich krass, 16 Jahre.
Ja, ich finde das auch ehrlicherweise da. Beim 20-Euro-Whisky kann ich es verstehen, beim 30, 40-Euro-Whisky kann ich es auch verstehen. Wenn du so ein 15 Jahre dein Winnie hast, der dich vielleicht 35, 40 Euro kostet, kann ich das auch noch verstehen. Aber für knapp 70 Ocken, da bin ich ehrlich, ich habe ihn jetzt nicht getrunken bisher, aber da erwarte ich mehr, rein von den Key Facts.
Oh, ist das dein erstes Mal, Bushmills 16? Ja. Krasse Nummer. Ja. Dann hätte ich das gewusst, hätte ich ihn schon viel früher mal ausgezeigt.
40% hat und gefärbt ist und gefiltert. Was soll ich dir sagen?
Ja, ich würde sagen, wir schnuppern da.
Mach das mal. Von der Farbe kann ich schon mal sagen, obwohl er gefärbt ist, ist er ein bisschen dunkler. Das soll vielleicht das Alter ein bisschen hervorheben, wenn wir den mit dem Blackbush vergleichen. Ist er, würde ich sagen, auf der Farbskala einen Ton dunkler.
Ja, gehe ich voll
ungefähr,
mit.
Ne? Das ist jetzt schon vom, es ist für mich immer noch ein dunkles Gold. Er entwickelt aber einen leichten Bernsteineinschlag. Ja. Also man kann erahnen, da soll etwas mit Sherry angedeutet werden.
Genau, das ist nicht mehr so strohig, sondern schon ein bisschen satter.
Er riecht besser, finde ich, weil es ist etwas Fallobstfrucht rausgegangen. Ich finde, es ist eine deutlich tropischere, exotischere Note da und es ist mehr Holz und mehr Getreide da. Also es ist schon eine ganz andere Nummer, die wir jetzt riechen.
Viel mehr Fass bin ich sofort bei dir. Das Holz kommt richtig schön durch. Auch die verschiedenen Holztypen, der nennt sich ja Three Wood, weil er in drei verschiedenen Fassarten gereift ist. Nämlich ursprünglich, wie bei so vielen Bushmilzes, Plural von Bushmilz.
Bushmillösen.
Ja. Wie bei so vielen Bushmilzes.
Das andere sage ich jetzt nicht.
Ja, nein.
Büsche.
Erst
Büsche.
Büsche. Okay, so bei so vielen Büschen. Gereift in Ex-Bourbon-Fässern und in Ex-Sherry-Fässern. In diesem Fall Oloroso-Sherry-Fässern. Mhm. Und hat dann noch ein schönes Finish gekriegt. Und hier dieses Finish, eines meiner favorisierten Finishes, ist Port. Also nach Ex-Bourbon und Sherry im Port-Finish nochmal zu Ende gereift.
Und das finde ich auch ganz geil. Er ist 16 Jahre alt. Er hat 15 Jahre lang teilweise in Bourbon und teilweise in Sherry-Fässern gelegen und hat dann gemeinsam nochmal ein Jahr in einem Portpipe zugebracht.
Richtig schick, richtig sexy und das riechst du auch. Da ist eine höhere Komplexität. Ich hätte den auch vom Geruch her locker auf 46% errochen. Das riecht nach mehr.
Wieder kein Sprit, aber er riecht schon mal deutlich mehrschichtiger. Das muss man ihm lassen. Das finde ich auch bisher sehr gut.
Slange. Unsere Gläser heute, die klingeln gar nicht beim Prosten, ne?
Nee, das sind diese kleinen bauchigen. Ich habe wie so ein Lafroy-Glas, die es dazu gibt manchmal.
Passt zu dir.
Danke. Danke. Bleib du mal in deinem Glashaus.
Scheiße. Großartiger Whisky.
Eine Welt zum Blackbush.
Ja.
Ich finde auch, wenn ich den jetzt schmecken müsste, würde ich ihn über 40% schätzen.
Ja.
Das haben sie gut gemacht, muss man wirklich sagen. Der behält seine tropisch-fruchtigen Noten im Geschmack. Der ist ein deutlich längerer Abgang. Der ist auch komplexer, weil er hinten raus nochmal anders auftritt.
Das, was hinten raus auftritt, ist bei mir gerade ganz dominant, weil mein letzter Schluck ist schon weit her. Und das ist das Portpipe. Da riechst du richtig, da schmeckst du richtig geil diesen Portwein-Einfluss. Hammer geil.
Das ist sehr gut. Das macht Spaß, das ist schön. Da muss ich wirklich sagen, okay, 40% gefärbt, gefiltert ist nicht so cool, aber worauf kommt es an? Auf den Geschmack. Und der ist gut. Jetzt kann man sich streiten.
Warum? Warum willst du zanken?
Weil ich dich frage, ob der jetzt 70 Euro wert ist.
Also ich finde, er ist doppelt so alt und der ist dreimal so gut wie der Blackbush. Ja. Nimm 20 Euro mal 3 und du bist fast bei dem Preis. Also würde ich jede Zeit wieder bezahlen.
Ich hätte auch gesagt, lass uns einen Kompromiss machen. Der der ist deutlich höherwertiger, der ist mehr wert. Das ist auch kein 30-Euro-Whisky, da gehe ich mit.
Ja.
Aber für 70 Euro vielleicht entdecke ich da den einen oder anderen, der ein bisschen besser ist. Grundsätzlich muss ich sagen, es ist ein sehr guter Whisky. Der Blackbush ist ein cooler Einsteiger und lecker. Der 16er ist ein geiler Whisky.
Ja.
Auch dreifach destilliert, ist nicht zu stark, ist keine Fassstärke, aber der schmeckt einfach gut. Ist ein grundsätzlich fruchtig, mittellanger und ein bisschen komplexer Whisky. Der ist echt, der macht Spaß.
Ja, ist er. Vor allen Dingen, es ist ja nicht dieses schmuckschatullenartige Bottling, was wir hier haben, sondern aufgrund des Alters dieser Abfüllung noch das alte Bottling. Und in manchen Shops, wenn du wirklich zwingend das alte Bottling kaufen möchtest, bezahlst du auch mal 180 Euro. Nur damit du das alte Bottling kriegst. Das ist dann hart übertrieben und das ist ja nichts anderes als der aktuelle moderne Bushmills 16. Das ist genau das gleiche Zeug. Es ist genau das gleiche Finish und deswegen dann nur aus Nostalgie, nur weil man die alte Flasche haben will, nochmal irgendwie 180 Tacken auf den Tisch legen.
Also grundsätzlich, wie gesagt, kann man das gut machen. Man muss sich halt selber die Frage stellen. Dafür muss man die, glaube ich, probieren. Ist er mir 70 Euro wert? Aber es ist wirklich ein schöner Whisky. Ich könnte mich jetzt nicht richtig entscheiden, ob ich da 70 Euro für ausgebe.
Ja, musst du nicht. Der steht bei mir so lange,
bis er irgendwann. Ich komme einfach zu dir und gebe nichts aus. Das ist mir auch deutlich lieber.
Ja, das ist das liebe ich ja sowieso in unserer Whisky-Community. Wenn irgendwer irgendwas Geiles hat, dann wird einfach geteilt.
Ja.
Und das mittlerweile ja sogar über die Grenzen des eigenen Schrankes hinaus, dass man nicht nur sagt, so, ja, komm rum, wir trinken ein, sondern dann werden sich einfach willkürlich Dinge hin und her geschickt, damit man zusammen einen Spaß hat.
Geben und nehmen.
Ja.
Das ist halt schön.
Ja, ich liebe das wirklich.
Das ist halt wirklich, wirklich schön. Die Bushmills-Distillerie hat viel gegeben, nämlich Whisky, mit dem Dampfschiff in alle Welt hinaus.
Mhm.
Und dann kam auch, weil das war ja schon Ende des 19. Jahrhunderts, das, was überall kam. Und wir haben schon über Irland gesprochen, wir haben vor allen Dingen über dieses Thema gesprochen, nämlich Amerika als Hauptabsatzmarkt und dann die amerikanische Prohibition.
Ja, dieses böse, böse Wörtchen, Prohibition.
Ja. Ja, Prohibition hat fast alle Destillerien kaputt gemacht.
Gerade in Irland. Ich meine, die haben sich auch wirklich dann zur gleichen Zeit mit allen angelegt, hatten Zwist mit ihren Nachbarn, sage ich mal, aus UK. Dann kam die böse Prohibition aus diversesten Gründen und auf einmal war der Weltmarkt an Absatz, weil zum Commonwealth gehörte ja nicht nur das benachbarte England, Schottland, Wales, sondern auch solche riesigen Absatzmärkte wie Australien, wie Indien, die damals noch gar keine Destillerie hatten, die heute die größten Whisky-Produzenten der ganzen Welt sind. Und das wurde alles mit irischem Zeug beliefert. Und das ist von heute auf morgen einfach abgebrochen.
Ja, und die Bushmills Distillery ist eine der wenigen, die überlebt hat. Und das zeichnet sie schon aus. Es gibt sie heute noch, es gab sie damals, sie haben immer überlebt. Denn sie haben auch einen sehr, sehr risikoreichen, gewagten Schritt gemacht. Sie haben nämlich während der Prohibition, als alle gesagt haben, wir verkaufen das Zeug nicht mehr, wir stellen die Produktion ein und sind dann kaputt gegangen, haben die weiter produziert.
Ja.
Die haben weiter produziert, haben aufs Lager gelegt, weil die immer gesagt haben, das hört auch wieder auf.
Ja.
Und das dauert keine 100 Jahre.
Ja.
Das wird bald wieder aufhören. Das halten die nicht durch. Und sie hatten recht. Und als es aufgehört hat, hatten die nämlich die Läger voll und haben direkt liefern können und haben ihren ganzen Bums verkauft. Und das hat sie maßgeblich mit gerettet.
Ja.
Deswegen hat Bushmills mit überlebt. Von damals gibt es so eigentlich nur noch drei Destillerien, nämlich Bushmills, Cooley und Middleton.
Vollkommen richtig.
Und da sind sie halt, Bushmills, ne? Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Distillerie übernommen von Herrn Isaac Wolfson.
Mhm.
Relativ kurzes Intermezzo. Dann 1972 kam nämlich die Irish Distillers.
Richtig.
Und die Irish Distillers sind gute alte Bekannte.
Ja.
Die kennen wir auch aus anderen Erzählungen aus Irland, weil die sind eigentlich aus der irischen Whisky-Geschichte nicht mehr wegzudenken, denn damals war alles Irish Distillers.
Richtig. Alles auf dieser schönen kleinen Insel war Irish Distillers und alles, was noch irgendwie überlebt hat, ist unter diesem Decknamen, unter dieser Vereinigung einfach so, weißt du, kooperieren oder verlieren hieß das Motto. Wir machen das jetzt zusammen, damit wir über Wasser bleiben und das war goldrichtig.
Genau, die haben ja damals eben auch Middleton gegründet, ne, dass man verschiedene Destillerien, die gesagt haben, na okay, wir bündeln unsere Kräfte, damit wir nicht kaputt gehen, schließen wir uns zusammen und gründen halt Middleton. Und das finde ich das Geile auch an Irland, auch an dieser Middleton Distillery. Das ist ein Zusammenschluss von vielen eigentlich konkurrierenden Destillerien, die gesagt haben, hey, überleben oder sterben, wir schließen uns zusammen und machen die Middleton auf und die destillieren halt irgendwie alles. Und die gehörten auch zu den Irish Distillers und damit kam es dazu, dass des Irish Distillers 1972 den kompletten irischen Whiskymarkt kontrolliert hat. Alles war Irish Distillers. Das war ein Monopol.
Und nur durch diese Initiative damals konnten dann die Teelings, die Tullamadues, die Kilbeggans dieser Welt überhaupt wieder aufleben, weil es noch einen Grundstock an solider irischer Brennkunst gab und somit auch das Know-how und auch natürlich dann die Konsumenten hinten raus.
Ja, mich interessiert vor allen Dingen, Johannes, was du da gerade langes, hartes, dickes in der Hand hast.
Das ist nicht jugendfrei.
Aber prall gefüllt.
Quatsch. Ich habe jetzt die erste Flasche in diesem neuen Bottling, die Steven gerade so blumig beschrieben hat, nämlich diese Schmuck-Schatulle.
So ansprechend.
Sehr
ansprechend. Umschrieben.
Erinnert mich total an Method and Madness.
Ja.
Übrigens auch ein Produkt aus Middleton.
Yes.
Und diese Flaschen sehen wirklich nochmal geil aus. Mhm. So die alten Bushmills, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Kräuterschnaps aus Norddeutschland. Und die hier sehen echt wuchtig aus.
Hochwertig, würde ich es beschreiben. Die sehen wirklich hochwertig aus nach einem coolen, frischen, neuen Destillat.
Das dauert jetzt ein bisschen, weil ich habe hier...
Das nächste Mal sollten wir vorher ein paar clevere Leute fragen. Die sagen uns, dann macht die Flasche doch vorher irgendwie auf. Aber wir kennen so wenig clevere Leute einfach.
Das ist richtig.
Ich kenn auch gar keinen. Ich kenne keine cleveren Leute. Jetzt hat er das lange, harte, dicke Ding in den Mund genommen.
Ob du jetzt aufhörst?
Zieh das Plastik ab und lass es alles raus.
So, jetzt good it.
Geil.
Oh.
Habe ich direkt gehört. Richtig, richtig voll.
Das war sehr befriedigend.
So wie wir. noch nicht, keine
Ahnung. Noch nicht, nein.
Kommt später erst. Jawohl, wir haben Eingießgeräusche.
Yes.
So neu ist die Flasche. So neu ist die Flasche, nicht nur vom Design, sondern auch vom Füllstand her. Das sind die ersten Whiskys, die dort rausgehen. Warum? Diesen Whisky gibt es noch nicht so lang, denn wir haben hier erstmals etwas ein bisschen spezielleres Abweichen von der Core Range, nämlich einen 14 Jahre gereiften Bushmills mit Malaga Finish.
Warum sind wir jetzt 2 Jahre jünger als gerade?
Das verrückte Leben des Benjamin Button.
Ah, wir werden wieder jünger. Finde ich sehr spannend, sehr interessant. Also lohnt es sich dieses Mal über die Farbe zu sprechen?
Nee, ist Quatsch.
Ist Quatsch, ne? Also er hat exakt die gleiche Farbe wie der 16er. Da ist nicht mal eine Nuance, Unterschied. Deswegen würde ich sagen, überspringen wir das und riechen einfach.
Genau.
Oh Junge, ist der süß.
Ja, du sollst den nicht anmachen, aber der riecht schon anders.
Ja, der hat so ein bisschen so Huber-Buber-Süße, so richtig krasse Quietsch-Süße.
Genau. Es ist so ein bisschen, nicht abfällig gemeint, so ein bisschen seifig auch, erstmal im Geruch, aber wenn du so eine Honig-Mandelseife oder so, ne? Mhm. Das riecht so richtig süßlich.
Ja.
Und das hast du ja auch, weil du dieses Getreide und das Fass auf der einen Seite hast und auf der einen Seite dieses Malaga-Finish. Malaga ist ein Süßwein, es ist ein Likörwein und das merkst du direkt wieder raus, da kommt Whisky und Fass und Holz zusammen mit einem süßen Wein.
Wahnsinn. Also erstens habe ich wieder was gelernt, weil Malaga kannte ich nur als Ort, als Region. Aber dass es tatsächlich auch ein Süßwein ist, wusste ich nicht. Und weißt du, was das ist? Bei dem Bum-Bum-Eis.
Mhm. Ja.
Der äußere Bereich. Das ist das Rote beim Bum-Bum-Eis.
Ja, du hast recht. Das können wir wirklich damit assoziieren, weil du das gerade auch angesprochen hast. Es ist spanisch und es basiert auf Sherry, auf PX-Trauben und ist ein aus verschiedenen Trauben gereifter Süßwein. Deswegen hat das so ein bisschen Assoziationen damit auch im Geruch. Aber es ist nochmal ganz eigen, deswegen riecht auch ganz eigen, aber sehr, 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 sehr gut. Was halt wieder das Ding ist, du hast es gerade schon genannt, 0,7 Liter Flasche, 50 Euro. Wir sind also im Preis ein bisschen runtergegangen. Mhm. Der Preis ist wirklich für ein 14 Jahre Malaga Finish. Ist das schon ein ganz geiler Deal? Dafür muss man halt den Kompromiss eingehen, dass er wieder nur 40% hat, dass er gefärbt und gefiltert ist. Und es ist eine Mischung aus First- und Second-Fill-Bourbon-Fässern, die danach, also ich nehme mal an 13 Jahre, weil sie haben ein 12-monatiges Finish in Malaga-Fässern hinter sich.
Okay.
Also 13 Jahre First und Second Fill Bourbon und dann ein Jahr Malaga-Fass.
Das ist aber krass für ein, in Anführungszeichen, so schmales, kurzes Finish, da so einen Geschmack rauszuziehen, finde ich schon krass.
Das ist wahr. Also die werden noch nicht oft belegt gewesen sein, diese Fässer, weil du merkst wirklich raus, hier ist was anders. Ich glaube, dadurch, dass man Malaga-Finishes nicht so oft hat, hätte ich das jetzt nicht blind getastet. Ich könnte dir nicht vom Riechen, ohne zu wissen, was es ist, sagen, das ist ein Malaga-Finish. Das hätte ich nicht gekonnt.
Nee, keine Chance. Gar keine Chance. Ich habe, glaube ich, sowas bei Whisky überhaupt noch gar nicht gerochen. Also diese Art, diese andere Art der Süße ist mir fremd bei Whisky.
Das ist richtig. Das riecht sehr hell auch. Normalerweise, also hätte ich raten müssen, hätte ich gesagt, das ist ein heller Portwein. Ja, das ist so ein heller Port, weil das eine schöne Süße hat im Geruch, aber sonst...
Ja, oder eine mir nicht bekannte halt Sherry-Variante. Es
exotisch fruchtige bis fast seifige mit der Süße. Und ansonsten hast du halt Getreide im Geruch.
Seifig finde ich krass. Diese Modeseifen von Rituals, ja, die so richtig krass aromatisch sind.
Das ist es halt, ne?
Junge, Junge, hast
das
du ein
Essen. Das erinnert halt daran. Ja. Aber ansonsten habe ich da nicht viel.
Ich kenne jetzt schon den Folgentext. Bum Bum Eis und Rituals Seife. Ob das noch einer hört?
Lecker Whisky, Bum Bum Eis und Seifenlauge. Mm. Das müssen wir noch den pH-Wert bestimmen.
Machen wir.
Slanche.
Slanche. Spannend. Spannend, spannend. Mhm. Also, das ist jetzt ja mein erstes Mal heute, dass ich einen Whisky trinke, den ich vorher noch nicht getrunken habe, weil ich den 16er und den Black Bull schon kenne. Vom Geruch her hätte ich was anderes erwartet. Mhm. Vom Geschmack her habe ich eine ähnliche Note im Abgang wie beim Port Finish.
Ich finde ihn besser als den Port, als den 16er, obwohl er ein bisschen günstiger ist und auch nicht 2 Jahre jünger ist, sondern nicht so alt ist. Weil er ein bisschen mehr bietet, finde ich, an Vielfalt. Du merkst, finde ich, es geht für mich direkt in Richtung Ananas. Exotische Frucht, Tropen, das finde ich sehr interessant, das finde ich sehr cool. Der Abgang ist ähnlich lang wie beim 16er. Er ist ein bisschen komplex, auch nicht zu komplex. Du hast die tropische Frucht, dann klingt die ein bisschen ab, ändert sich leicht, dann ist sie weg. Die Komplexität hält sich also auch in Grenzen. Aber grundsätzlich finde ich den ein bisschen interessanter. Ich glaube aber, der Ehrlichkeit halber auch, weil man kennt das nicht so sehr. Das ist ein bisschen seltener einfach. Ne? Diesen Port-Sherry-Geschmack hast du öfter. Deswegen sagst du, oh ja, ist ja wie immer. Und dieses Thema Malaga mit der exotischen Ananasnote, das hast du nicht so oft. Deswegen ist das einfach besonderer. Und das finde ich gerade einfach ganz ansprechend, dieses Besondere.
Ich dringe noch nicht richtig durch zu dem Whisky. Also für mich sind die beiden sehr, sehr ähnlich. Und ich habe noch keine Connection zu dem Destillat. Lass mich noch 2-3 Mal trinken.
Ich kann dir in der Zwischenzeit sagen, etwas mehr Getreide, etwas malziger, etwas mehr Holz, weniger Süße. Er nimmt Süße mit. Das ist immer noch ein Malaga-Fass. Die schmeckst du auch. Aber ich finde, er hat weniger Süße, als der 16er aus dem Port rauszieht. Ist ein bisschen holziger, getreidiger noch. Finde ich persönlich aber auch ganz ansprechend mit der tropischen Note, die nach wie vor bleibt. Und immer noch, ich bleibe bei der Ananas. Das ist meine dominierende Note bei diesem Whisky. Von der reinen Ananas, die ich gerade hatte, hin zu den weißen Tropifruttis, die ebenfalls die Ananas abbilden sollen.
Ja, krass.
Das passt.
Ja, Tropifrutti, auch eine sehr schöne Tasting Note. Also, wo ich mitgehe, ist tatsächlich, er schmeckt weniger süß, als er riecht. Das ist wirklich ein gravierender Unterschied. Ich finde auch interessant, was da an Fass- und Holznoten mitkommt. Und wenn ich das in einem Blind Tasting geschmeckt hätte, hätte ich gesagt, dass das kein Eichenfass ist, sondern irgendein anderes Holz, weil ich niemals auf ein Malaga Finish gekommen wäre. Also, es ist, wie du schon sagst, es ist spannend. Und ich mag es, weil ich liebe es ja sowieso, Dinge zum ersten Mal zu probieren. Das macht es für mich spannender. Ob der mir hinten raus besser schmeckt, wage ich jetzt gar nicht zu beurteilen. Da muss ich wahrscheinlich noch 2 Whiskys abwarten.
Ja, mich erinnert das ein bisschen, obwohl es total weit weg ist. Aber wenn du halt überlegst, was schmeckt so, wie schmeckt es und wenn du es nicht wüsstest, das erinnert mich am ehesten noch ebenfalls an den Iren. Das ist ganz interessant. An den Teeling 15 Jahre Explorers Edition, die Japanese Version, mit dem Mogishoshu-Fass.
Ja.
Weil der hat so eine Litchi, so eine süße, exotische Litchi-Note und Mogishoshu ist ja ein Tee. Der hat sowas ganz Spezielles, den liebe ich total. Und der geht ein bisschen in die Richtung, das finde ich ganz interessant.
Ja.
Weil der ist auch ähnlich alt. Der Teeling ist 15, der ist jetzt 14, der Bushmills. Und diese exotische Note ist, finde ich, ganz ähnlich. Und da muss man ehrlich sagen, der 14er Malaga ist einfach verfügbarer.
Ja, das stimmt.
Und weniger besonders.
Weniger kostspielig.
Und weniger kostspielig.
Ja.
Und dafür ist er ganz ähnlich in der Richtung.
Das ist krass, was du für einen Gaumen hast. Aber der 15er Teeling, der ist dem wirklich sehr, sehr ähnlich. Es ist krass, wie deine Synapsen funktionieren, dass du diese so weit voneinander entfernten Whiskys jetzt connectest.
Völliger Wahnsinn.
Wirklich.
Das ist der völlige, mein völliger hirnrissiger Wahnsinn, der das tut. Sie sind aber ähnlich, finde ich. Das ist ganz angenehm. Ich mag halt auch den 15er Teeling Explorers sehr, sehr gern. Und auch diesen Malaga. Also bisher von den 3 Whiskys ist er mein Favorit. Und das ist ganz cool, obwohl nicht der teuerste ist. Ich mag das immer, wenn mein Favorit nicht der teuerste ist.
Wir haben ja wie immer diskutiert über die Reihenfolge. Und wir waren uns aber relativ flott einig, dass der 16er, obwohl er, ich spoiler mal, der älteste des Abends sein wird, nicht der letzte Whisky sein wird.
Das ist so, weil er einfach von der Historie her jetzt auch nicht am meisten mitgebracht hat. Wer aber viel von der Historie mitbringt, ist die Buschmilzdistillerie.
Ich liebe diese Übergänge. Das ist einfach ein Traum.
Und das ist, ihr müsst wissen, es ist nicht geskriptet. Das kommt einfach so aus deinem Maul raus.
Gar nicht. Wenn du mir eine Vorlage für einen Übergang bietest, dann nehme ich das extrem gerne an. Wir waren gerade beim Dampfschiff um 1890 rum, ne? Ende 19. Jahrhundert. Dann haben wir gesagt, dann ging das Ganze nochmal über. Dann waren wir Mitte 20. Jahrhunderts und dann ging es an die Irish Distillers. Irish Distillers hat das Ganze aber nochmal abgegeben. Erst wurde Irish Distillers übernommen von Pernod Ricard. Bis heute gehören die Irish Distillers Pernod Ricard. Aber Buschmilz gehört nicht Pernod Ricard, weil Buschmilz 2005 an Diageo abgegeben wurde.
Ja, da gab es leichte kartellrechtliche Probleme aufgrund der Größe der Masse. Da hat Pernod Ricard richtig gelitten in der Zeit. Ich will gar nicht wissen, was die heute wert wären, wenn die alle hätten behalten dürfen. Aber da kam ein Kartellamt und hat gesagt, gib das mal ab.
Immer diese Kartellämter.
Ja, schlimm.
Immer diese Kartellämter. Es ist echt zum Piepen.
Grausam.
2005 zu Diageo ist aber nicht das Ende vom Lied. Denn es ging nochmal weg. Es ist heute ja auch nicht mehr Diageo. Und das ist ganz witzig. 2014 gab es nämlich einen Deal. Da ist ein bisschen Geld geflossen. Aber vor allen Dingen ist kein Geld geflossen. Nicht nur, sondern
es ist Anteile. Tequila geflossen.
Achso. Anteile von Tequila. Genau das ist es. Sie haben nämlich, Diageo hat 2014 den ganzen Laden zu Proxio Spirits abgegeben. Und Diageo hatte schon, die hielten 50% Anteile an Don Julio Tequila.
Ja.
Che muy buena Tequila. Und sie haben dann gesagt, wir haben eigentlich Bock, 100% den ganzen Tequila zu haben. Und die haben dann ein bisschen Geld fließen lassen und haben 50% vom Don Julio noch oben drauf bekommen, sodass die 100% an dieser Marke eigneten und haben dafür aber Buschmilz abgegeben. Das muss man sich auch gut überlegen, wenn man überlegt, was man da für eine Marke hat. Ne?
Ja.
Es ist so mit Jameson und Tullamore Dew die bekannteste und erfolgreichste irische Whisky-Marke, die es überhaupt gibt.
Bis heute. Diese drei sind einfach die Riesenplatzhirsche und Buschmilz ist an Platz 3, eben hinter Jameson und Tullamore Dew. Aber das ist krass, vor allen Dingen dieser Deal. Wenn ihr genau hingehört habt, von der Uhrzeit hätte ich fast gesagt, von der Jahreszahl, das war vor diesem krassen Comeback vor dem Whisky-Boom. Yes. Da haben die richtig ins Klo gegriffen, weil den Tequila von denen habe ich noch nicht getrunken. Buschmilz habe ich, weiß nicht, schon 3 Liter getrunken.
Jetzt kann man sich streiten, ob du die Benchmark bist, aber grundsätzlich gebe ich dir da recht, absolut, würde ich genauso sagen. Und das ist es halt. Sie gehören bis heute zu Proximo Spirits, die haben das Ganze behalten, so ist das heute noch. Glaubt man nicht für so eine traditionsreiche Distillerie, aber so ist es. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte, die ganze Story. Aber wie gesagt, die ist auch erst seit 11 Jahren so, wie sie ist. Seitdem gehören sie zu Proximo Spirits. Und da sind sie heute noch und destillieren, wie ich finde, immer noch sehr, sehr gutes Destillat.
Ja.
Und wir haben das nächste schon, nicht wir, aber du hast das nächste schon in der Hand.
Da waren die 400 Jahre vorher deutlich interessanter und spektakulärer als die letzten 11 Jahre. Wir kommen aber auch zu einem sehr historischen Teil. Bisher kam ich ja noch gar nicht auf meine Kosten in Bezug auf Namensherkünfte und ähnliches.
Ich wollte gerade sagen, also als ob du jetzt nicht in der 3 Whiskys auf deine Kosten gekommen wärst.
Nicht alkoholtechnisch, sondern nur storyline-technisch, weil du hast eine so ausführliche Story erzählt bei diesen 400 Jahren Geschichte, dass du quasi 3 Whiskys lang deinem Hobby nachgehen konntest. Und jetzt kommt mein großer Moment.
Ist ja okay, sei dir gegönnt.
Wir begeben uns jetzt nämlich in die Causeway Collection.
Und da habe ich, nur um das schon mal vorwegzunehmen, richtig Bock drauf. Jetzt wird's ernst.
Juhu.
Jetzt wird's ernst. Causeway Collection.
Causeway Collection. Warum heißt die Causeway Collection?
Bitte sag es mir.
Causeway Collection. Erstens, ich sag mal vom Nicht-Bundesland, wie heißt denn das hier? Landkreis her sind wir in einem Gebiet, das nennt
District.
So ist, glaube ich, der richtige Name auf Irisch, also irischer Landkreis.
Angelsächsisch.
Da sind wir im Bereich Causeway, Coast and Glens. Und allein daher rührt schon der Name. Aber warum heißt dieser District Causeway? Weil da gibt es, also streng übersetzt, ist es sowas wie Damm oder Deich. Und da gibt es ein Gebiet. Erstens sieht das unfassbar geil aus. Zweitens ist das UNESCO-Weltkulturerbe. Und drittens, das finde ich affengeil, war das Teil von Game of Thrones.
Diese hexagonischen Basaltsteine.
Ja.
Oder Pentagon, ich weiß nicht, 5 oder 6 Ecken.
Ja, so wie die Natur es eben gemacht hat.
Ja.
Riesige Basaltsteine, die wirklich wie Säulen. Also stellt euch vor, ihr habt einen ganz alten Steg, der ins Meer geht, der aber schon gar nicht mehr existiert, wo ihr nur noch so diese Pfosten im Watt habt. Und so sieht die komplette Küste aus. Und diese Basaltsteine in dieser eckigen Form, die einfach einfach nach oben ragen. Das sieht so unfassbar spektakulär aus. Und wie gesagt, UNESCO Weltkulturerbe. Und nach dieser Sehenswürdigkeit, die am Tor von dem Örtchen Bushmills beginnt, ist diese Collection benannt.
Kennst du die Legende hinter dem Causeway?
Nee.
Nicht?
Die Legende kenne ich nicht.
Oh, ich habe die jetzt echt, also okay, ist ganz, ganz real jetzt. Ich habe die nicht nochmal nachgeguckt, aber ich habe die schon mal gehört. Diese Causeway, das heißt der Causeway, das ist ein Weg,
genau.
Dieser Basaltstein. Ja. Es gibt die Legende, dass es einen Riesen gab, der irgendwie Unheil gestiftet hat in Irland und dann ist der abgehauen und hat sich versteckt in seinem Haus, über diesen Causeway ist er abgehauen, hat sich versteckt und hat sich in der Kinderkrippe eingemummelt, weil er war kleiner als der Riese, den er angegriffen hat und der ist ihm hinterher über den Causeway und dadurch, dass er diesen Riesen in dieser Kinderkrippe gesehen hat, hat er sich gedacht, ach du Scheiße, wenn der Vater von dem Riesen jetzt noch größer ist als dieses Baby da, dann hau ich lieber ab.
Okay.
Und aus Schiss davor, dass er den verfolgt, hat der Riese, der angegriffen wurde, der ist wieder zurück und hat den ganzen Causeway kaputt gemacht, damit er den nicht verfolgen kann.
Ja, quasi wie so.
Von Riesen geschaffen quasi. Ja, deswegen Causeway. Und der sieht halt total spektakulär aus. Da das jetzt, wenn du es mal von Legenden abgesehen rein naturwissenschaftlich betrachtest, eine naturgeformte Gestalt ist, eine naturgeformte Formation und das halt so super krass aussieht mit diesen, ich glaube Pentagone sind es, ich glaube die haben nur 5 Ecken. Mit diesen Steinen, mit diesen Säulen, unterschiedlich hoch, 5-eckig, sieht unfassbar genial aus. Und diese Causeways haben eben diesem geilen Whisky auch den Namen gegeben.
Ja, wirklich herausragende Landschaft. Und ich glaube, die Kombination aus nordirischer Landschaft und Bushmills Distillerie, die steht bei mir auch auf der Bucketlist.
Mehr als nachvollziehbar.
Wir dürfen über die Farbe sprechen.
Yes, endlich haben wir ein Destillat. Ich kann es jetzt sagen, der Causeway, den wir hier haben, es ist eine Causeway Edition. Ne? Es gibt verschiedene Causeways. Wir haben 2 Stück hier. Man muss sagen, das sind sehr hochwertige Whiskys. Ich mag die super, super gerne. Wir fangen jetzt an mit dem Causeway 11 Jahre Cognac Finish.
Ja.
Das ist eine 07er Flasche. Für ungefähr 85 € ist sie zu haben. Es gibt sie aber gar nicht mehr so oft.
Das stimmt.
Hat 47% Alkohol und hat eine Oloroso- und Bourbon-Fassreifung. Und anschließend, ich glaube, was hast du gesagt, 3 Jahre?
3 Jahre lag das Ding dann in einem Cognac.
3 Jahre Cognac. Das heißt, der hat 8 Jahre Oloroso und Bourbon genossen und hat dann 3 Jahre Cognac bekommen. Er ist nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert. Bei 47% ist das ja endlich möglich.
Ja.
Die Farbe ist ein relativ helles Gold.
Das ist sehr strohig. Das ist der hellste Kandidat des Abends.
Ja.
Und da verstehe ich dann auch, dass der Rest gefärbt worden ist. Weil, na klar, wird wahrscheinlich der 8-jährige Blackbush heller gewesen sein.
Wahrscheinlich.
Und deswegen kann ich es schon verstehen. Aber es ist trotzdem, also ich genieße es gerade richtig hart, dass wir überhaupt über die Farbe sprechen.
Absolut. Ne? Das ist ein richtig feiner Single Malt Whisky, muss man auch dazu sagen. Es ist natürlich kein Blend, es ist ein Single Malt. Das Etikett sieht ein bisschen hochwertiger aus. Die Flasche ist das gleiche Erscheinungsbild, wie die alten Flaschen so sind.
Ja.
Auch mit der 1608 unten drauf. Aber es ist halt eine besondere Edition. Die sieht nicht nur gut aus, die riecht auch gut.
Die riecht fantastisch. Ich habe gerade schon mal den Zinken reingehalten und du hast sofort die Cognac-Note. Und ich sage es immer wieder, Cognac ist ein verdammt schweres Finish.
Es ist auch eine andere Welt. Dieser Whisky, den du hier riechst, ist eine andere Welt. Nicht nur der Preisunterschied an sich, sondern du riechst direkt, boah, das ist eine Nummer.
Ja, ist es wirklich. Cognac ist ja eine feine Note. Wenn man so einen Cognac am Glas hat, der schmeckt ja anders als, was ich nicht, ein Jägermeister oder ein Fernet Branca.
Schon
ein bisschen anders. Und das ist eine feine Nuance. Und den machst du kaputt, wenn du da drüber bist. Das heißt, wenn der Fasseinfluss vorher zu groß war. Wenn du eine gewisse Rauchigkeit hast, das wird aufgefressen, es wird geschluckt. Und Cognac ist ein ganz sensibles Finish und du musst es fucking drauf haben, um das vernünftig zu finishen.
Genau. Und du merkst direkt im Geruch, du hast deutlich weniger Frucht, finde ich. Es ist ein bisschen mehr Holz und Getreide da und vor allen Dingen hast du ein bisschen Süßlichkeit, die sehr, sehr interessant ist. Ich nehme an, die zieht ja aus dem Oloroso-Fass, die ist aber gepaart mit diesem, ich weiß nicht, der Cognac hat wirklich eine alkoholische Note, die hier aber nicht negativ ist, ne? Sondern halt so eine Cognac-Note, so blöd sich das auch anhört.
Ja.
Das ist halt ein spezieller Alkohol.
So wie du eine Weinnote hast,
genau.
Ist auch eine Cognac-Note. Was ich noch habe, sind so ein bisschen Cerealien, also vielleicht auch so süße Cerealien. Da paart sich nämlich das Getreide und das Malz und ein bisschen mit der Süße, finde ich höchst interessant.
Ja, ledrig ist es auch, ne? Ein bisschen Leder, wenn du überlegst.
Gehe ich mit. Nur vom errochenen Alkoholgehalt hätte ich den unterm Malaga geschätzt.
Ja, der ist sehr bekömmlich vom Geruch her. Ich hätte es gesagt, Leder und Birne.
Birne.
Ne?
Ja.
Leder, Birne, Getreide und Holz. Hört sich schon geil an. Nach einem coolen Urlaub.
Dann auf Leder, Birne, Getreide und Holz.
Slange.
Slange. Boah, scheiße, ey. Der erste Moment, wenn das Zeug deine Zunge berührt, der ist zuckerwattensüß. Richtig geil. Danach kommt ein zweiter Anlauf und der schiebt. Da kommt der Alkohol, positiver Alkohol mit dem Cognac. Und hinten raus kommt dann wieder Fass, Holz, Getreide. Und danach nochmal eine andere Süße. Junge, das ist Komplexität.
Ja, hier merkst du an diesem Whisky, dass sie ihr Handwerk verstehen, dass sie wirklich wissen, was sie tun. Der ist puristisch, der ist unverändert, größtenteils unverändert. Der ist deutlich komplexer als alles, was wir bisher hatten. Du nimmst ihn und er hat direkt nicht mehr so viel Fruchtigkeit, aber du merkst, da ist mehr Alkohol dabei. Du merkst sofort, da ist mehr Komplexität, weil es deutlich anstrengender wird, rauszuschmecken. Weniger Süße, weniger Frucht, mehr Holz und mehr Getreide. Aber hinten raus, wenn du mal 8-9 Sekunden wartest, also wirklich ein bisschen länger, wird auf einmal süß. Mhm. Ich habe am Anfang gar nicht so viel Süße, ich habe die hinten raus. Da kommt der richtig süß. Ohne Frucht, aber einfach nur süß. Er ist nicht ganz ohne Frucht. Eine leichte Fruchtigkeit bleibt im Geschmack dabei. Aber die Fruchtigkeit im Geruch ist deutlich intensiver als die Fruchtigkeit im Geschmack.
Diese Süße am Anfang, die hatte ich auch nur in der ersten Millisekunde. So, wenn deine Zunge zum ersten Mal so einen Chupa Chups Lutscher berührt. So ganz plötzlich. Und dann war sie innerhalb von wirklich weit unter einer Sekunde wieder komplett weg. Dann kam diese ganze Litanei an krassen Geschmäckern. Und hinten raus kommt dann wieder genau das, was du beschrieben hast. Und der Abgang ist dann wieder fast schon rauchig. Ich weiß, dass da kein getorftes Malz drin ist, aber der Abgang hinten raus, der ist wirklich satt lang und das kenne ich so eigentlich nur von einem Whisky, der in einem Eilerfass gelegen hat.
Ja, und er ist, wie gesagt, deutlich komplexer, weil vom ersten Moment an schmeckst du, dass er mehr Alkohol hat.
Ja.
Aber jetzt auch nicht so wie, oh, der brennt irgendwie, ne? Das ist irgendwie ein 60%iger Whisky, sondern du merkst einfach nur, da ist ein bisschen mehr los, wenn du jetzt direkt vergleichst. Hättest du den direkten Vergleich nicht, wäre das, glaube ich, auch anders. Aber jetzt im direkten Vergleich ist natürlich, merkst du sofort, hier ist mehr los.
Schön.
Das muss ja auch so sein.
Ja, schön.
Und das ist
schön.
Wirklich outstanding, ne? Der stellt alle drei in den Schatten bisher.
Tut er. Bushmills stellt ja auch viele in den Schatten, was einfach die Ausstoßmenge angeht. Die brennen so viel Whisky, dass die Brennblasen, und das sind viele Brennblasen, 7 Tage die Woche laufen an 365 Tagen im Jahr, sage ich mal. Und die Ausstoßmenge von 4,5 Millionen Litern, die musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist richtig viel. Das
sind die zweitgrößten nach Middleton.
Ja, Middleton macht noch ein bisschen mehr, aber klar, wenn du halt so ein Produkt wie Jameson unter dir hast und so viele andere Produkte, dann ist es logisch. Aber 4,5 Millionen Liter.
Und da wird es richtig interessant. Ne? Du hast die Stills erwähnt. Die Old Bushmills Distillery ist die Distillerie, die auch auf dem 16er und auf dem Black Bush erwähnt wird.
Mhm.
Die Old Bushmills. Die gibt es auch noch. Die
brennt auch.
Und die haben 10 Pot Stills. Da brennen die drauf. Und die haben 6 Spirit Saves, ne? Wo das ganze, die ganze Brühe dann rauskommt und quasi zur Verwendung durchläuft. Und die haben aber eine neue Distillerie gebaut.
Ja, das ist richtig.
Und die nennt sich, ach, siehe da, Causeway Distillery.
Yep, ganz genau.
2023 hat die Causeway Distillery eröffnet. Einfach nur, um die Absatzmenge, die Ausschussmenge zu erhöhen, noch mehr brennen zu können und soll eigentlich die Kapazität ungefähr verdoppeln. Also das ist schon eine Hausnummer, das ist nicht verkehrt.
Was mal rein, Alter, das sind 9 Millionen Liter.
Das ist krass, das ist richtig krass.
Dann sind sie ermittelten aber sowas von vorbei.
Die Causeway Distillery ist direkt benachbart zur Old Bushmills, das heißt, sie ist direkt in unmittelbarer Nähe.
Yep.
Die setzt sich irgendwo anders in Irland, das heißt, die ist direkt nebenan und sieht natürlich moderner aus, ist ein bisschen moderner, was ein Unterschied ist. Wir kennen das ganz oft und die Leute, die es schon mal gesehen haben und in Distillerien waren, kennen das. Die Washbacks,
ja.
Die sind aus Holz. Die sind oft aus Pinienholz, glaube ich.
Normalerweise so Tanne, Pinie oder seltenst auch andere Hölzer, aber das ist meistens so.
Und dann stehen die meistens drin in der Halle und er fermentiert das dann drin und dann sieht man diese großen Holzbehälter. Das ist bei der Bushmills ganz anders.
Mhm.
Die haben nämlich Edelstahl Washbacks, die stehen draußen, die sehen einfach nur aus wie riesengroße Tanks.
Die sehen aus wie ein Silo.
Ja,
wie ein Silo vom Bauern.
Genau. Ja, die haben eine ganz andere Methode. Die sind geschlossen. Das CO2 wird abgeführt, was bei der Fermentation entsteht. Das ist eine ganz andere Nummer. Das ist komisch, aber es funktioniert.
Es scheint, also ich habe so nichts geschmeckt.
Nicht. Ja,
ich habe nichts geschmeckt, was dem irgendwie abträgt.
Es ist halt Industrie, ne? Das ist schon Großproduktion, Massenproduktion, da muss man schon echt sagen, das ist Industrie. Für Industrie schmeckt es aber extrem gut und gerade diese Causeway Collection, die hat es echt in sich und ich würde fast sagen, die ist ihre über 80 Euro wert. Weil hier merkst du den Unterschied, endlich. Hier merkst du den Unterschied. Wenn du da überlegst, das ist gerade mal 10, 15 Euro teurer als der 16er, aber das ist eine andere Nummer. Dann nimm die 15 Euro in die Hand und kauf dir den Causeway.
Ja, es ist ist. Und das mit minus 5 Jahren. Wie gesagt, wir sind ja so ein bisschen Benjamin Button heute, aber das mit minus 5 Jahren, das ist wirklich beachtlich. Für unser fünftes und letztes Destillat werden wir jetzt nicht noch jünger, sondern wir bleiben einfach mal bei den 11.
Wir bleiben auch im Causeway.
Ja, Mann.
So viel kann ich schon sagen.
Ja, es gibt ja viel von der Causeway. Ne? Die haben ja alle Finishes, die es gibt, quasi durch. Die haben Cognac-Casks, die haben Cuvée-Casks, die haben... Oh, die haben noch ganz abgefahrene Sachen. Hast du noch was auf der Platte? Was
die viele Causeway? Dinge. Pomerol.
Ja, genau, sowas haben die auch. Und jetzt kommen wir zu einem, das entwickelt sich immer mehr zu einem meiner Lieblingsfinishes, so neben Tequila und Sauternes, nämlich zu den Banyuls. Und das ist ein Finish. Ich habe mit Steve diskutiert und konnte mich, weil er sehr lieb ist, durchsetzen, dass das unser finaler Whisky wird.
Ist aber schön, dass ich sehr lieb bin.
Ja, bist du, immer.
Merkt euch das alle.
Und ich liebe es jetzt, diese Flasche aufzureißen.
Ach, schön geklappt.
Auf ein...
Bonjour.
Ja, ich habe doch schon so häufig an dem Banyul genascht, dass es nicht mehr gluckert beim Eingießen.
Ich dachte schon, wäre Angel Share. Oder Johannes Share.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Angel bin ich.
Du bist auch mein Angel.
Oh. Und wieder lohnt es sich, über die Farbe zu sprechen. Und vom hellsten Kandidaten des Abends kommen wir Schlag auf Schlag zum dunkelsten.
Genau. Die Rahmendaten sind ganz ähnlich. 0,7, 85 Euro im Schnitt, wenn du ihn kaufst. Aber 1% weniger, 46% ABV, ist deutlich, deutlich dunkler. Ein tief dunkles Bernstein, was ich sehr, sehr cool finde. Er hat eine Reifung hinter sich in 6 Jahren. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. 6 Jahre Oloroso und Bourbonfass. Ja. Und dann 5 Jahre Bonjour.
Das ist genau richtig. Also diese Grundreifung mit Ex-Bourbon und Sherry ist ja bei fast allen Bushmills jetzt gleich gewesen und dann eben nochmal so ein geiles Finish obendrauf. Sei es Malaga, sei es Cognac oder in diesem Fall eben diese Banyuls und die geben einen Geschmack mit. Das habe ich ganz, 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 ganz selten bei Whisky erlebt. Und ich habe noch nicht dran gerochen und trotzdem rieche ich es schon.
Und warum betone ich das so pervers? Bonjour ist ein Likörwein.
Aha.
Dieser Likörwein kommt aus Frankreich.
Ah.
Und es ist ein Likörwein, den kennt man halt nicht so, weil er darf nur in einer sehr begrenzten Region, das ist auch ein geschützter Begriff, in einer sehr begrenzten Region hergestellt werden, nämlich in Bonjour-sur-Mer.
Ach, das ist ein, ich habe das immer deutsch ausgesprochen. So wie hier, Tokaja-Fass. Weißt du, Tokaja ist ja so Nordungarn und Südslowakei. Aber das wusste ich nicht, dass das Bonjour ist. Tue ich mir auch schwer, mit das auszusprechen. Ein
französischer Süßwein, der das auch wieder wie Cognac, wie Armagnac, wie Champagner nur in einer bestimmten Region hergestellt werden darf. So ist auch der Bonjour. Und deswegen ist das auch so ein seltenes Fass, weil das halt eine sehr, sehr begrenzte Region und damit Herstellmenge ist. Und deswegen gibt es natürlich auch nicht so viele Fässer.
Ja.
Und das macht halt dann wieder keiner großartig. Also ähnlich wie wir das in Malaga schon hatten, ist es wieder ein Süßwein. Das war ein spanischer. Jetzt haben wir es mit einem französischen zu tun. Wir haben schon gehört, die Farbe ist deutlich dunkler als alles, was wir bisher hatten. Und vor allen Dingen, sie ist natürlich. Und das ist schön. Bei 46% Alkohol kann da durchaus was gehen.
Tut es auch. Du riechst dran und sofort merkst du, dass da was geht.
Eine Cremigkeit habe ich. So eine sahnige Cremigkeit habe ich da sofort. Ne? Das ist was ganz anderes. Obwohl wir hier 2 Causeways vor uns stehen haben, ist dieser Bonjour komplett anders. Der ist viel, viel cremiger, viel weniger fruchtig oder spritzig.
Das weicht einer krassen Würzigkeit. Der ist so würzig.
Was ich interessant finde, ist auch, wo wir die beiden Flaschen vor uns haben. Der Cognac-Fass ist released exclusively for Le Comptoir Irlandais.
Okay.
Das heißt, es ist scheinbar ein spezielles irländisches Release.
Okay, das hätte ich nicht übersetzen können.
Und der Bonjour, den du jetzt hier hast, der ist ein German Exclusive.
Ja. Der ist nur für Deutschland abgefüllt. Und ich glaube, mit diesen Fassfinishes triffst du auch den deutschen Charakter von dem, was der allgemeine Deutsche gerne trinkt, sehr, sehr, sehr genau. Das geht schon sehr in eine tiefe Oloroso-Note, aber eben nochmal mit so einer richtig krassen Würzigkeit, die ich einfach ultra abfeiere.
Der gemeine Herbert mag es süß.
Ja, du kennst doch den gemeinen Herbert. Der wohnt ja nebenan.
So ist es. Den mag er auch süß. Deswegen mag er dich so gern. Ja, der ist sehr cremig süß tatsächlich, sehr fruchtig. Da habe ich nicht viel anderes drin. Ich habe auch nicht viel Getreide, ich habe nicht viel Holz, ich habe keine Elgentöne. Der ist einfach nur süß-cremig wie so ein Cream,
ja.
Cream Sherry.
Dann lass uns ihn trinken.
Prost.
Slanche.
Slanche. Für mich wie ein Sherry.
Vollmundig, warm, trocken, fruchtig.
Für mich wie ein trockenes Sherry-Finish. Wirklich. Gut, lecker, komplex. Du merkst mehr Prozente sofort, da ist mehr los. Verändert sich nicht so krass, verändert sich ein bisschen. Also wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, ein Sherry-Finish.
Ja, Oloroso. Ja. Hätte ich sofort unterschrieben, das ist ein richtig bolleriger Oloroso. Und wahrscheinlich nicht mal ein Finish, sondern eine Vollreifung. Mhm. Also es gibt Whiskys nach 11 Jahren Vollreifung im Oloroso-Fass, schmecken die weniger nach Oloroso als der Causeway. Mhm. Aber weißt du jetzt, warum ich empfohlen habe, den hinter dem Cognac zu packen? Weil der Cognac war so fein, der hatte so viele Nuancen und der schiebt jetzt richtig und ist brutal.
Ja, ja, ist richtig. Und du hast vollkommen recht, der hat einen Prozent weniger, ne, mit 46, schiebt aber mehr. Das ist genauso. Ist für mich aber, Banyul ist halt schwer zu unterscheiden, wenn du den Banyul nicht kennst. Inwiefern unterscheidet er sich vom Oloroso?
Ja.
Ich merke sehr viel Oloroso gerade, das muss ich so sagen.
Ja, also ich wäre mal für eine Feldstudie, wo wir das einfach mal quer verkosten.
Ist nicht so, als hätten wir gerade nicht schon quer verkostet, ne?
Das war schön. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Aber diese Bushmills-Folge, die lag mir ganz, ganz, ganz lange, ganz tief im Herzen, weil das war einer der allerersten Whiskys überhaupt, die ich getrunken habe. Mhm. Und wir haben beide den Schrank voll mit diesem Zeug und deswegen ja auch einfach 5 riesige Flaschen, weil das nicht so, ja, wir holen uns mal ein Sample oder was weiß ich, sondern das ist einfach da.
Ja.
Das ist einfach da. Und wir hatten es in mehreren Tastings. Wir hätten es auch noch in weiteren Tastings gehabt und so fühlt sich dann halt auch das Regal. Weil dann denkst du, oh geil, da fahren wir hin, wir brauchen Bushmills. Und zack, haben wir auf einmal so einen 14-jährigen Bushmills, von dem ich vorher noch nie gehört habe und der einfach geil ist.
So ist es, genau. Was ist denn deine Reihenfolge für heute? Wo sagst du denn, da bin ich am begeistertsten von oben nach unten absteigend?
Das ist wirklich schwierig. Ans Ende setze ich den Black Bush. Mhm. Das war ein schöner Einstieg. Unsere Gaumen waren gewärmt. Das war fein. Jetzt habe ich schon den ersten Gewissenskonflikt. Nämlich 14 oder 16. Bei der 16 spielt bei mir sehr viel Nostalgie, das heißt Geschenk von meiner Frau und ich mag den sehr, sehr gerne und da ist eine gewisse Historie für mich persönlich dabei. Und der 14er hat mich aber interessiert, weil ich ihn noch nie getrunken habe. Wir haben ihn auch gerade erst, wie ihr gehört habt, aufgerissen. Und deswegen kann ich keinen 4. und 3. Platz vergeben. Kann ich nicht. Deswegen haben wir einen gemeinsamen 3. Platz, 16 und 14. Ich habe den 2. Gewissenskonflikt. Bei den beiden Causeways. Also ich habe den Banyul ja jetzt mit Absicht ans Ende gesetzt, weil ich dachte, der haut den Cognac weg. War aber nicht so. Der war dominant, der war stark, der ist kräftig, der ist lecker. Aber von der Komplexität her und vom Facettenreichtum hat mich der Cognac Causeway heute mehr abgeholt als der Banyul. Also 1 Cognac, 2 Banyul, geteilter 3. Platz, 14, 16 und leider hinten der Black Bush.
Okay. Ich mach's kurz, ich kann nämlich fast zustimmen. Ich finde am allerbesten den Causeway 11 Jahre Cognac. Das ist der feinste. Der hat die meisten Nuancen, ist am komplexesten. Der macht mir am meisten Spaß. Direkt danach kommt aber der Banyul. Mhm. Der ist auch sehr besonders, aber sherry-lastig. Der schmeckt wie ein Sherry-Whisky. Ist von denen der zweitbeste auf jeden Fall. Aber ich hätte mir vom Banyul ein bisschen mehr erhofft, dass es ein bisschen mehr abweichend vom Sherry-Fass schmeckt. Dann kommt direkt der 14 Jahre Malaga, weil der auch was Besonderes hatte. Und danach kommt der 16er, weil es ein sehr, sehr guter Standard-Whisky ist. Und am Schluss natürlich der günstige Blended. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Oder eine große Leistung auch, der Blended Black Bush.
Das wäre eine harte Leistung, wenn der am 16er vorbeiziehen würde oder so.
Oh, ja. Das wäre aber auch traurig für Bushmills.
Das wäre es wirklich. Ich würde unsere heutige Folge mal sehr persönlich beschließen. Gestern, am 23.07., hat sich's zum 13. Mal gejährt, dass zwei sehr gute Freunde, zwei Herzensmenschen, zwei Männer, die ich geliebt habe und genauso, wie ich sage, meine ich es auch, von uns gegangen sind bei einem sehr tragischen Unfall. Und mein lieber Kumpel Flo hat diesen Whisky, den wir jetzt als Hommage an ihn als letztes trinken werden, in seinem Grab bei sich. Und deswegen ist es mir ein sehr großes persönliches Anliegen, diesen Bushmills jetzt noch mit euch zu teilen, jetzt noch mit Steve zu trinken, weil ich einfach weiß, dass er bei ihm liegt und dass er jetzt oben lachend sitzt und zuschaut und mit uns gemeinsam anstößt. Und wenn wir am 24.07. eine Folge zu Bushmills aufnehmen und er am 23.07.2012 damals das Zeitliche gesegnet hat, dass ich kann ihn heute nicht trinken. Ich weiß nicht, ob wir ihn bewerten werden. Ich weiß nicht, ob wir ihn mit den anderen vergleichen werden. Aber ich weiß ganz sicher, dass wir ihn jetzt trinken werden.
Und ich weiß, wann ich die Schnauze zu halten habe. Deswegen fange ich einfach an einzufallen.
Prost.
Schöner hätte ich dir sagen können.
Auf Flo und Bernd. Slange. Alle, die jetzt noch zuhören, auf die beiden. lass es die Emotion sein, die aus mir spricht. Aber der Whisky kann was.
Sehr, sehr erwachsen, sehr reif. Viel Holz, viel Vollmundigkeit.
Ja, trotzdem eine angenehme Süße. Es ist fast schon erschreckend, dass ein 21-jähriger Single Malt runterverdünnt wird auf 40% und tatsächlich auch gefärbt und kühlfiltriert ist. Aber geschmacklich schmeckt der mehr als 40.
Und er hat kein Malaga, aber ein Madeira-Finish.
Richtig, das ist das Madeira-Finish. Mhm. 19 Jahre Sherry und Ex-Bourbon und dann nochmal 2 satte Jahre.
Und da kommt so ein bisschen Exotik mit.
Kommt es.
Ich traue mich jetzt nach deinen einführenden Worten gar keinen Epilog mehr zu führen.
Dann würde ich einfach Folgendes vorschlagen. Wir belassen es dabei, wir lassen es hier stehen. Ist ja selten so, dass wir dann ohne Klamauk enden, aber dann enden wir heute mal ein bisschen, wie gesagt, persönlich und emotional. Aber dann entlassen wir einfach unsere Zuhörer in diesem Moment. Trinken ganz gemütlich unseren Bushmills 21 aus.
Der sehr lecker ist, das muss ich ergänzen. Der ist sehr lecker und dann gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen.
Ja.
Von daher,
wir freuen uns,
euch wiederzuhören. Bis bald. Macht's gut. Ciao.